Wir haben zwei neurobiologische Grundbedürfnisse. Und das eine Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und so ein Bedürfnis nach Verbundenheit, also damit man mal ein Verständnis hat, was geschieht, wenn Menschen den Eindruck haben, das Gefühl von Verbundenheit zu verlieren, dann werden in unserem Gehirn die gleichen Nervenbereiche oder die gleichen neuronalen Netzwerke aktiv, die auch aktiv werden, wenn wir körperlichen Schmerz spüren. Wenn Menschen dieses Gefühl von Verbundenheitsverlust erleben, dann sieht man tatsächlich im Körper einen Anstieg einiger Entzündungsparameter. Das heißt, es ist nicht nur metaphorisch so, sondern es ist ganz real so, der Verlust von Verbundenheit sorgt in unserem Körper für, oder das Gefühl des Verlustes von Verbundenheit sorgt dafür, dass Entzündungsparameter steigen können.
Bevor es jetzt richtig losgeht mit Good Work, eine Nachricht für dich. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass dein Team eigentlich super gut ist, jeder Einzelne für sich betrachtet, und trotzdem kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Die Kommunikation verhakt sich, Motivation ist unten, und das mit der Selbstorganisation. Da geht auch noch was. Du als Führungskraft bist mittendrin, und genau hier setzt Frachtwerk an. Frachtwerk ist eigentlich eine IT-Beratung, die eine ganze Reihe an Vorgehensweisen an sich selbst in eigenen Unternehmen verprobt haben. Und von diesen Erfahrungen kannst du jetzt profitieren. Frachtwerk ist als Transformationsberatung inzwischen auch am Markt aktiv, und sie haben in einem E-Book ihre Erfahrungen zusammengebracht, sodass du sie nutzen kannst. Als Good Work-Hörer kannst du dir dieses E-Book mit praktischen Vorlagen kostenfrei einmal runterladen. Und hier kommt noch ein Angebot. Ich würde es unbedingt nutzen. Du kannst nämlich direkt ein Gespräch mit Frachtwerk vereinbaren und dort gemeinsam mit ihnen in deinem konkreten Umfeld die drei gewinnbringenden Hebel für mehr Motivation im Team identifizieren. Ganz ohne Verpflichtung und ohne Kosten. Ich finde, das hört sich nach Good Work an, oder? Jetzt geht's richtig los mit der Folge.
Kurzfristig. Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde. Und wir sind heute in einer Art, wie soll ich mal sagen, fast Fortsetzungsmodus. Wir beschäftigen uns ja hier mit Arbeitskultur, und es gibt Formate, Podcast-Formate, die sind, ich sag mal, in enger Freundschaft mit dem Good Work Audio Salon. Und einer davon ist das wunderbare Format von Gabriel Rath, New Work Chat. Wir haben uns hier auch schon mehrfach wechselseitig interviewt. Also den treuen Hörerinnen und Hörern und an euch ist das bestimmt schon geläufig. Und unser heutiger Gast war schon bei Gabriel. Und jetzt ist aber so intensiv das Thema zu beleuchten, was er auch treibt, was er vorantreibt, was er schon vorangetrieben hat, dass wir gesagt haben, warum sollten wir das nicht mal art seriell begreifen? Also, ihr müsst natürlich nicht zwingend das Interview von ihm bei Gabriel euch anhören. Ich würde es euch aber absolut empfehlen. Wenn man seinen Namen eingibt, kommen ganz schnell zwei Begriffe, nämlich Führung und Hirn. Das ist der Mega-Bestseller, den er mal rausgehauen hat. Ja, Führung mit Hirn. Er hat noch mehrere hirnorientierte Titel und alle sehr erfolgreich rausgehauen. Ihr wisst längst, wer es ist. Es ist Sebastian Purps, Partygoal. Er ist heute zu Gast bei Good Work. Ich freue mich ganz arg und ich bin mal gespannt, was wir hinter dem lieben Gabriel noch so herkehren dürfen und vertiefen dürfen. Jetzt aber erstmal hallo, lieber Sebastian.
Guten Morgen, liebe Jule. Da gibt es noch eine Menge. Gabriel und ich hatten ja nur so einen ganz kompakten Austausch und wir können an vielen Stellen noch sehr gerne in die Tiefe gehen.
Also dann gucken wir mal, dass wir uns nicht verhaspeln und verhäkeln. Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor, ganz einfach, weil wir, wie gesagt, nicht davon ausgehen können, dass alle Menschen die Folge gehört haben oder dich vielleicht kennen, wobei ich glaube, das ist hier weniger der Fall. Du bist erfolgreicher Autor, mehrere Titel, unter anderem Führung mit Hirn und Leben mit Hirn gab es auch noch, und du hast dich sehr stark in deiner Vergangenheit eben mit dem, was passiert in unserem Hirn, beschäftigt. Du bist von Haus aus, naja, so ein bisschen Mediziner bist du ja schon auch, Sebastian, oder? Also Medizinstudium gibt es Ja. Aber so richtig bis zum Schluss hast du nicht durchgezogen, oder? Was kam denn deinem Hirn dazwischen?
Das war beim bis zum Physikum. Ich war hier in Hannover damals, habe an der MAH studiert und zum Physikum dachte ich, oh, das ist echt langweilig. Lernen und so wenig denken. Und dann bin ich abgebogen und bin dann irgendwann in der Wirtschaft gelandet.
Ja. Genau, da gehen wir ja gleich noch rein. Du hattest so Stationen wie Sony Music und hast dich dort aufgehalten, dann selbstständig gemacht. Und ich glaube, einige kennen dich auch noch unter der Kulturwandel.org-Initiative, ja, wo du auch unter anderem mit Gerald Hüther vorangeschritten bist. Und so kam irgendwann ja auch die Hirnforschung in dein Leben mitten rein. Und diese Welten verbindest du. Heute reden wir unter anderem über die drei Säulen der Gesundheit, dein aktuelles Bestseller-Werk, was den Markt so ein bisschen aufrollt. Und bevor wir über die drei Säulen der Gesundheit reden, lieber Sebastian, reden wir über eine Säule der Gesundheit, nämlich wie bist du in den Tag gestartet? Die Standardfrage bei Good Work.
Wie bin ich in den Tag gestartet? Ich bin aufgestanden, ich habe ein bisschen Qigong gemacht, ich habe mich mit meinem Laptop danach in den Wintergarten gesetzt, habe so die dringendsten Mails für heute Morgen, ein paar Telefonate, habe ein bisschen Porridge gegessen und habe mich dann vorbereitet, mich zu unterhalten. Also hier Licht eingerichtet, damit ich gut beleuchtet bin.
Ja. Und wie sehr hast du dich mit diesem wunderschönen Morgenritual auf heute schon eingestimmt, weil du sagst, oh, die Jule, die fragt wieder ab, wie bist du in den Tag gestartet? Oder ist das wirklich exemplarisch für deinen Start in den Tag?
Ich bin tatsächlich, also ich versuche jeden Tag Heaven and Earth Qigong zu machen. Das ist so meine, also ich habe natürlich viele andere Dinge auch schon gemacht, verschiedenste Formen von Meditation oder Tai Chi oder Yoga oder Dinge. Aber aktuell ist diese Art von Qigong tatsächlich die mir am besten tut, weil ich merke, dass sie so mein ganzes System schön runterfährt, weil ich schon bei mir ist immer viel los in meinem Kopf und das ist immer schön, zur Ruhe zu kommen.
Ja, das finde ich. Und Ruhe, da kommen wir mal, wir verlassen mal ganz kurz die Ruhe und gehen mal mitten rein in unser Thema. Und ja. Jetzt versuche ich einfach mal nachzuzeichnen, was vielleicht der ein oder andere auch von den Hörerinnen und Hörern sich denkt, hier ist der Sebastian, der schreibt diese Hirnbücher, ja, Führen mit Hirn. Mega Blockbuster, mega Topseller, richtig gute Gedanken. Der hat was mit Kulturwandel vorangebracht. Der weiß echt was zu sagen zum Thema Neurowissenschaften. Jetzt kommt er auf einmal mit drei Säulen der Gesundheit. Ist der jetzt auch so in diese Ecke Longevity abgewandert? Sebastian, wie sehr triggert dich das? Ich hoffe, nicht so schlimm.
Es ist kein Longevity-Buch. Wir haben ganz bewusst, also ich sage ganz kurz was zu Longevity. Wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass nirgendwo dieser Begriff Longevity vorkommt. Das ist ja quasi der Zug, auf den gerade aufspringt. Ja. In dem Buch geht es um was anderes. Und die Frage ist, warum beschäftigt sich jemand wie ich damit? Na, das hat damit zu tun, das erste Buch Führen mit Hirn, das habe ich ja 2015 veröffentlicht. Und auch da gab es schon ein Kapitel, das sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt. Mhm. Also der Frage, wie kann ich durch mentale Techniken es schaffen, quasi mich selbst in einen guten, stabilen Zustand zu bringen. Und ich beschäftige mich auf der einen Seite seit 2011, als ich mit Gerald Hüther diese Initiative Kulturwandel.org gegründet habe, damit, wie Unternehmen menschenzugewandte Kulturen kultivieren und insbesondere in den letzten Jahren, wie müssen Führungskräfte führen, damit Mitarbeitende diesen Wandel mitgehen, in dem wir uns befinden. Mhm. Und was ich festgestellt habe, ist, dass dieses ganze Thema Wandel und Veränderung, das ist ja quasi das neue Normal geworden. Das ist ja komplett noch etwas quasi. Genau. So, und das auf der einen Seite gibt es Rahmenbedingungen, die Führungskräfte und die Unternehmen erschaffen können, damit Menschen stabil in so einer Phase oder so eine Phase, ist ja leider keine Phase, sondern diese Prozesse erleben können. Und zugleich gibt es eine immer größer werdende Notwendigkeit, dass Menschen auch selbst etwas dafür tun. Und das fing 2015 an mit diesem kleinen Kapitel über Achtsamkeit. Dann kam noch ein zweites Buch, das hieß Digitalisieren mit Hirn. Das ist jetzt nicht so ein mega Bestseller gewesen, weil es einfach so ein spitzes Thema war. Wobei eigentlich hätte es Wandel mit Hirn.
Eigentlich betrifft es alles. Alle.
Ja, also ich sag mal. Wir haben den falschen Titel gewählt damals. Und naja, das war damals, war es einfach so heiß. Und dann dachten wir, okay, dann verpacken wir es halt so. Und dann kam aber das dritte Buch, Leben mit Hirn. Und bei Leben mit Hirn geht es viel, also insbesondere um die Frage, was kann ich tun, egal was um mich herum geschieht, um innerlich stabil zu bleiben. Und Leben mit Hirn fokussierte sich sehr auf dieses, okay, was kann ich tun auf der Ebene des Geistes? Was kann ich tun auf der Ebene des, des Nervensystems? Mhm. Genau, ja. Und das neue Buch haben wir deswegen, also das neue Buch ist für die Menschen, die merken, okay, es ist, ich brauche aber noch mehr. Weil im Grunde genommen, Jule, gibt es quasi drei Bereiche, die es sich lohnt anzuschauen, wenn man sich fragt, wie schaffe ich es eigentlich in Zeiten wie diesen? Und Zeiten wie diesen kann ja zum einen heißen, meine Firma befindet sich in der Transformation. Mhm. Das kann heißen, oh, der Wirtschaft geht es aber nicht gut. Das kann für manche Menschen heißen, ich bin gerade, ja, geopolitisch. Es können aber auch ganz persönliche Themen sein. Also wir haben ja immer mehr Stressoren, die auf uns einwirken. Und die Frage ist, wie bleiben wir in solchen Phasen gesund? Resilient und vor allem auch langfristig, und langfristig leistungsfähig. Und in der Vergangenheit hat man oft einfach geschaut, okay, was kann ich auf einer mentalen Ebene machen? Und da hat Leben mit Hirn, da habe ich ja viele wunderbare, sehr schnell einfach anwendbare Methoden vermittelt. Dann gibt es eine zweite Ebene und die wird immer relevanter für viele Menschen, wenn man merkt, auf einer rein mentalen Ebene geht es manchmal nicht. Das ist die Ebene des Gehirns und des Nervensystems. Also ein Verständnis dafür zu haben, was passiert eigentlich im Gehirn und im Nervensystem. Und dann gibt es aber auch die dritte Ebene, nämlich die Ebene des Körpers. Und der Körper wird auch in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist, eigentlich ist das kein Problem, Jule. Wir alle haben früher, also wir kennen das noch, wir alle haben mal stressige Phasen erlebt, ne, im Studium oder bei den ersten Jobs, wenn man so richtig Gas gegeben hat. Das ist das vollkommen normal gewesen, dass wir alle immer wieder Phasen von Stress erleben. Das Problem ist, dass wir heutzutage immer weniger in Situationen kommen, wo wir rauskommen aus dem Stress, wo unser Körper, unser Geist, unser Nervensystem quasi sich wieder restabilisieren kann. Und wenn das geschieht, im Grunde genommen gibt es so drei Arten von Reaktionen. Einmal, es gibt
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz. Ich muss mal kurz. Nein, ich will dich unterbrechen, ganz einfach aus einem Grund. Ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal sacken lassen. Also wir haben verstanden, du hast in deiner Auseinandersetzung mit Führung, genau, hast du festgestellt, mental ist eine ganz, ganz wichtige Ebene, beziehungsweise die wurde vielleicht sogar in deiner Arbeit dir erst so richtig ersichtlich. Und dann hast du diese drei Säulen, du hast sie eben wunderbar benannt, nämlich einmal die mentale Ebene, vielleicht auch die neurologische Ebene, aber auch die physische, also die wirklich, was ist an körperlichen Prozessen uns zugange. Darum geht's ja auch. Und was gab's für dich vielleicht, bevor wir da wirklich nochmal reingehen, gab's für dich dann irgendwie so ein Schlüsselelement, wo du so gesagt hast, Klick, ja, also nur mental, das reicht nicht. Wir reden ja sehr viel über Resilienz. Alles, ich glaube, kann jeder mitgehen, dass das absolut wichtig ist. Vielleicht hattest du persönlich auch selbst einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt nur das Mentale greift zu kurz. Wir müssen das ganze Mobile betrachten.
Ja, also es gab mehrere Phasen. Also das rein Mentale, also quasi nur mental zu arbeiten, um zu schauen, wie schaffe ich es, in Phasen von Stress mich schnell zu stabilisieren. Das sind ja wunderbare Quick Fixes, die funktionieren können. Und zugleich habe ich aber auch festgestellt, man kann etwas tun, so auf einer neurobiologischen Ebene, um das Gehirn insgesamt so sich entwickeln zu lassen, dass es besser in der Lage ist, mit Stress umzugehen. Insbesondere gibt es da bestimmte Formen von Meditation, es gibt bestimmte Formen von Atemmethoden, mit denen ich ganz unmittelbar mein Nervensystem beeinflussen kann und mit denen ich langfristig die Struktur meines Gehirns verändern kann. Und das auf eine Art und Weise, dass ich in der Lage bin, mit Stress viel besser umzugehen und gar nicht mehr immer quasi mental intervenieren muss.
Magst du vielleicht eins ganz kurz mal teilen davon? Ja. Also eins von diesen ganz knackig.
Oh, ja, klar. Ganz knackig. Also eine der am besten untersucht ist, da habe ich 2015 in Führen mit Hirn schon ein bisschen drüber geschrieben, eine der am besten untersuchtesten Methoden ist Achtsamkeitsmeditation. Da habe ich mich mehrfach mit einer ganz tollen Frau unterhalten, die heißt Britta Hölzel. Das ist eine Neurowissenschaftlerin aus Deutschland, die damals an der Harvard Medical School in so einer Landslide-Studie mitgemacht hat. Also das ist so eine Studie gewesen, die hat so ganz viel auf den Kopf gestellt. Und zwar konnte man sehen, dass Menschen, wenn sie regelmäßig Achtsamkeitsmeditation praktizieren, innerhalb von 8 Wochen signifikante Veränderungen in der Struktur ihres Gehirns dadurch erreichen. Mhm. Beispielsweise kann man sehen, dass der Teil des Gehirns, der Serotonin produziert, also das Serotonin ist ein Neurotransmitter für persönliches Wohlempfinden, der würde größer. Wir konnten sehen, dass der Teil, der für die Verarbeitung von Angst verantwortlich ist, die Amygdala, die wurde kleiner und noch ein paar andere Veränderungen gab es. Und das Schöne ist, diese Achtsamkeitsmeditation, das war 2015, war das noch quasi, da sprachen damals noch wenig Menschen drüber und inzwischen gibt es viele Unternehmen, die das anwenden. SAP, Google als Beispiel. Google hat ja ein eigenes Buch sogar dazu rausgebracht.
Genau,
das heißt
Search and Satisfy.
Mega-Buch.
Genau. Ja.
Also das ist eine Form von Meditation. Es gibt aber auch andere Formen. Also meine zweitliebste Meditationsform, wobei beide sind, je nachdem, was ich erreichen will, genauso stark, ist die sogenannte Meta-Meditation. Die habe ich ganz intensiv, habe ich ein ganzes Kapitel habe ich dem gewidmet in meinem vorletzten Buch, in Leben mit Hirn. Die Metta-Meditation ist eine Meditation, die es uns ermöglicht, so dieses Gefühl von Glück, Zugewandtheit, Verbundenheit zu anderen Menschen, dieses Gefühl in uns zu kultivieren. Und was man feststellen kann, dass Menschen, die regelmäßig Meta-Meditation praktizieren, werden viel, viel resilienter gegenüber psychosozialem Stress.
Ich glaube, da müssen wir unbedingt was verlinken, oder? Spätestens oder mindestens mal dein Buch. Und ich glaube, da klingelt es jetzt bei dem einen oder der anderen.
Sagt, also ich kann dir gerne ich kann dir eine Leseprobe von Leben mit Hirn zur Verfügung stellen, da wird diese Meditation erklärt und ich kann dir auch noch ein MP3 geben, durch die MP3-Datei, das ist quasi, führe ich die Menschen durch diese Meditation. Das gibt es immer schon als Download zu meinen Büchern, das haben tausende von Menschen bisher runtergeladen. Und ich habe das auch angefangen in irgendeinem Unternehmen. Also ist jetzt nicht der Opener, ich gehe jetzt nicht in ein Unternehmen und sage, hey, wir meditieren jetzt, aber wenn ich ein bisschen länger schon mit Menschen arbeite in Unternehmen, dann habe ich irgendwann angefangen, die Meta-Meditation einzuführen und habe festgestellt, ich war überrascht, gerade bei diesen Zahlen, Daten, Fakten Menschen, wie sehr die sich quasi auf diese Art von innerer Arbeit eingelassen haben. Das sind so zwei Möglichkeiten, wie ich wirklich die Struktur meines Gehirns so verende, dass ich entweder stressresistenter werde, im Sinne von ich reagiere gar nicht mehr so auf Stressreize, oder aber ich kultiviere mir ein Gefühl von, ich fühle mich wirklich wohl. Wirklich, wirklich wohl. Und da gibt es einen ganz tollen Mann, der heißt Matthieu Ricard. Das ist ein enger Vertrauter des Dalai Lama und den habe ich für mein vorletztes Buch auch interviewen können. Matthieu Ricard ist sehr bekannt geworden dadurch, dass er an Studien teilgenommen hat, so um die Jahrtausendwende, wo man ihn in ein Labor nach Madison, Wisconsin gebracht hat und sein Gehirn untersucht. Und während er anfing, dann diese Meta-Meditation zu praktizieren, konnte man sehen, dass sich seine Gehirnfrequenzen quasi von einem Moment auf den anderen signifikant verändert haben.
Und, also so ein bisschen, wirklich nachweislich, wissenschaftlich fundiert.
Also das ist alles, also approved. Es gibt einen der bekanntesten Neurowissenschaftler, der diese Untersuchung macht, ist Professor Richard Davidson. Der ist sehr bekannt geworden, weil er damals mit dem Dalai Lama zusammengearbeitet hat. Und der hat heutzutage seit über 20 Jahren dieses Zentrum in Wisconsin und hat tausende von Menschen untersucht, die verschiedenste Arten von mentaler Arbeit praktizieren. Und er sagt bei dieser Meta-Meditation, es gibt so einen schönen, im Englischen so einen schönen Satz von ihm, er sagt, it's if our brain is primed for love. Es ist so, als wäre unser Gehirn darauf vorbereitet, Liebe zu lernen. Denn die Meta-Meditation ist eine Meditation, wo ich so dieses Gefühl von Wohlwollen, Zugewandtheit, Liebe, für manche Menschen ist der Begriff Liebe vielleicht zu viel, deswegen kann man sagen Zugewandtheit, was auch. Und er sagt, wenn man diese Form von Meditation praktiziert, das ist die Form von innerer Arbeit, die am schnellsten zu Veränderungen in unserem Gehirn führen. Mhm. Also es ist unglaublich toll, diese Form von Meditation.
Und damit haben wir ja im Prinzip schon mal mindestens zwei Säulen besprochen, oder? Würde ich sagen, oder zumindest nicht besprochen im Sinne von, du weißt schon abschließend, aber schon mal erwähnt. Ja. Also wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal die mentale Ebene, die neurologische Ebene. Was ist mit der dritten? Was mit dem körperlichen?
Genau.
Mhm.
Genau, die dritte kam dann irgendwann dazu, was ich so gemerkt habe in den letzten Jahren. Ich arbeite ja, also ich bin ja oft in der Lüneburger Heide, da kommen viele Menschen zu mir, oder manchmal bin ich in Unternehmen unterwegs. Nicht so wie du, also ich begleite jetzt nicht wirklich Kulturveränderungsprozesse, sondern eben, ich komme eher, wenn Unternehmen sagen, hey, kannst du mal mit unseren Führungskräften ans Eingemachte gehen? Kannst du mal eine Zeit lang mit denen arbeiten? Und was ich feststellte in den letzten Jahren ist, dass das Thema Erkrankung, also wirklich rein körperliche Erkrankung, immer präsenter wurde. Die Menschen haben öfter Erkältung, sie haben länger Erkältung. Mhm. Die Menschen werden teilweise früher krank, als ich das vor vielen Jahren noch erlebt habe. Und was ich festgestellt habe, ist, also ich selbst hatte dann auch im Jahr 2020 hatte ich eine gesundheitliche Krise, weil bei mir einfach ganz viele Dinge zusammenkamen. Also ich hatte viel psychoemotionalen Stress. Es gab verschiedene Menschen in meiner Familie, die verloren gingen. Ich war so in der Scheidung und hatte einfach auf der Ebene viel, was mich echt mitgenommen hat. Und dann kamen noch ein paar andere Faktoren zusammen und dann ist mein Körper einfach ein bisschen in die Knie gegangen. Und ich habe gemerkt, dass, also ich fühlte mich nicht gut und kein Arzt fand was. Mhm. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe mich erinnert, dass ich auch mal Medizin studiert habe, habe die Ärmel hochgekrempelt und habe recherchiert, um rauszufinden, was ist da eigentlich bei mir aus der Balance. Und durch einen glücklichen Zufall habe ich mich erinnert, ich hatte einen alten Bekannten hier, Dr. Stefan Bortfeld, das ist ein sogenannter funktioneller Mediziner. Funktionelle Mediziner, das sind die Ärzte, wo man hingeht, wenn der normale Arzt nichts findet. Und die gucken dann einfach ein bisschen tiefer, ein bisschen anders. Und Stefan und ich, als ich zu ihm kam, hatte ich schon ganz viel Wissen mitgebracht. Manche der Dinge wendete er dann auch bei seinen Patienten an und merkte, wow, das funktioniert ja richtig gut. Und er hat mir mehr geholfen zu verstehen, was ist bei mir eigentlich los. Und weil wir dann irgendwann angefangen haben, regelmäßig Fahrradfahren zu gehen, immer mit unseren Gravelbikes ein bisschen in die Wedemark gefahren sind, sagten wir irgendwann, Mensch, lass uns doch mal zusammen ein Buch schreiben. Weil was ich festgestellt hatte, war, wenn ich in meinen Trainings irgendwann mal anfing, so ein bisschen über Gesundheitsthemen zu sprechen, waren so bei 30-40% der Menschen gingen plötzlich die Ohren ganz weit auf. Mhm. Und ich merkte durch dieses Interesse, da ist ein großer Bedarf für ein Verständnis, was ist eigentlich los. Und so entstand dieses neue Buch. Das ist ein Buch, in dem es im Grunde genommen darum geht zu verstehen, was im Kern, was sind eigentlich die Dinge, auf die wir achten sollten, damit wir gesund bleiben. Mhm. Und du hattest jetzt, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir diesen Begriff drei Säulen, dass wir die nicht durcheinander bringen, weil es gibt das Buch, die drei Säulen der Gesundheit und da gibt es gleich drei Faktoren, über die kann ich gern sprechen. Und dann gibt es aber das, worüber wir gerade gesprochen haben.
Die drei Ebenen.
Die drei Ebenen. Also es gibt einmal den Geist, es gibt Gehirn- und Nervensystem und es gibt den Körper. Und wenn wir beim Körper in die Tiefe reinschauen, da gibt es dann die drei Säulen, über die wir schreiben. Und was aber auch wichtig ist, Jule, zu verstehen ist, die beeinflussen sich alle gegenseitig. Mhm. Also du kannst ganz einfach Menschen, die nicht so gern vor großen Gruppen von Menschen stehen, wenn ich sage, okay, Mensch, Jule, guck mal, hier ist ja jetzt diese große Veranstaltung mit 500 Menschen. Ich meine, du magst es, aber viele andere Menschen. Ich
für sag, die ist das die Hölle. Für die ist das die Hölle. Für die allermeisten, ja.
Allein der Gedanke, ich gehe gleich auf die Bühne, sorgt dafür, dass du schwitzt, dass du Herzrasen und all das bekommst. Das heißt, wir können durch unseren Geist ganz schnell unseren Körper beeinflussen. Und wir können aber auch andersrum durch den Körper wiederum den Geist beeinflussen. Also ein gutes Beispiel ist das ganze Thema Mental Health, was immer wichtiger wird in Unternehmen, was ich bei manchen Unternehmen als die Top-Prio habe. Also nicht ich, sondern ich merke das Unternehmen, dass das Top-Prio
ist. Es wird auf jeden Fall priorisiert.
Genau. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, und das erzähle ich auch ständig, um das Ganze so ein bisschen zu entstigmatisieren, dass Mental Health, sowas wie Angststörung, Depression beispielsweise, das kann ganz oft eine biologische Ursache haben. Das, also Mental Health heißt, also wenn ich ein Mental Health Issue habe, dann heißt das nicht, oh mein Gott, der hat irgendwie Knacks weg oder der muss eine traumatische Erfahrung gehabt haben, sondern es ist manchmal reine Biologie. Und diese reine Biologie, und wir sind ja noch gar nicht so tief eingestiegen, weil im Grunde genommen gibt es noch drei Ebenen, wie gehe ich mit Stress um. Und wenn ich quasi zu sehr in die Knie gehe, mein Körper zu sehr in die Knie geht, dann kann mein Körper tatsächlich meinen Geist beeinflussen, signifikant. Und was wir mit diesem Buch versuchen zu vermitteln, ist zum einen ein Verständnis zu vermitteln, worauf gilt es zu achten, und damit ich stabil bleibe, und zugleich aber auch zu vermitteln, hey, die Ebene des Körpers hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie es deinem Gehirn- und Nervensystem geht und auch wie es deinem Geist geht, und dass man das quasi nicht separat betrachtet. Mhm. Und auf dem Weg des Schreibens habe ich ja mit sehr, sehr vielen Wissenschaftlern gesprochen, aber auch normalen Therapeuten. Und das Interessante war, dass wir auf dem Weg des Schreibens viele Therapeuten trafen, die sagten, oder die ganz begeistert davon waren, weil sie sagten, wie cool, endlich mal die Erklärung zu bekommen, warum wir, wenn wir psychoemotional mit manchen unserer Patienten arbeiten, da nicht weiterkommen, weil es manchmal tatsächlich so sein kann, dass auf einer rein biologischen Ebene etwas so sehr aus der Balance geraten ist. Man muss auf dieser Ebene mitarbeiten. Das heißt, Gesundheit, Resilienz, Leistungsfähigkeit, da hilft es immer, diese drei Ebenen im Blick zu haben und zu gucken, wenn ich hier schon ganz viel getan habe auf der Ebene des Geistes und vielleicht auch schon noch ganz viel meditiere und eigentlich alles dafür tue, dass es mir gut gehen müsste, warum geht es mir denn manchmal?
Kann es trotzdem physiologisch einen Punkt geben, der dagegen spricht. Jetzt können und wollen wir hier in der Folge nicht dein Buch komplett wiedergeben und alle Wirkzusammenhänge aufdröseln. Ich würde gern einen einzigen Punkt mal und versuche, dass wir das so anschaulich, wie es geht, aber wirklich auf den Punkt zu beschreiben. Nämlich, ich finde das auch sowohl tatsächlich als auch metaphorisch ein sehr spannendes Thema, nämlich die stille Entzündung. Vielleicht magst du es mal ganz kurz für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben, weil da wären wir nämlich genau auf der körperlichen Ebene, was oft ins Feld geführt wird, beziehungsweise eben nicht geführt wird, was aber wirkt in den Körpern der Menschen und vielleicht einer Gesundheit ganz massiv im Wege steht.
Sehr gerne. Mhm. Also vielleicht ganz kurz, um es zu benennen, das Buch heißt ja die drei Säulen der Gesundheit, und diese drei Säulen sind zum einen unsere Mitochondrien, das sind die Energiekraftwerke unseres Körpers, sind die sogenannten Oxidantien, das ist die zweite Säule, die Oxidantien sind so kleine Krieger, die uns vor Viren und Bakterien schützen, aber auch den eigenen Körper angreifen können, und es sind die stillen Entzündungen. Und bei Entzündungen ist es so, dass wir kennen ja die normalen Entzündungen, sowas wie, ich habe eine Entzündung vielleicht in der Schulter oder im Ellbogengelenk. Oder
eine Wunde hat sich entzündet. Ja, das kennen wir genau.
Genau. Oder jede Form von einer üblen Erkältung kommt ja auch mit Erfahrung daher. Und solche Entzündungen, die spüren wir, die tun weh. Und es gibt aber noch sogenannte stille Entzündungen. Stille Entzündungen sind ganz subtile Entzündungen, die man mit den normalen Untersuchungen beim Arzt auch gar nicht entdecken könnte. Also der Arzt guckt, wenn er nachguckt, hat der Patient eine Entzündung, dann guckt er nach dem sogenannten CRP oder HSCRP-Wert. Und diese beiden Werte können total unauffällig sein. Und trotzdem können wir stille Entzündungen in unserem Körper haben. Da muss man einfach nach anderen Faktoren gucken. Da guckt man nach dem sogenannten TNF-Alpha, Interleukin 1, Interleukin 6. Und wenn diese Werte erhöht sind, dann ist es ein Indikator dafür, dass man stille Entzündungen in sich trägt. Und diese stillen Entzündungen können durch verschiedenste Faktoren entstehen. Beispielsweise auch durch lang anhaltenden Stress. Also wenn du über Monate oder Jahre unglaublich viel Stress erlebst, kann das durch eine längere Kaskade dazu führen, dass die Balance in deinem Körper zwischen Entzündungsprozessen und entzündungshemmenden Prozessen irgendwann in Disbalance gerät. Das ist ganz einfach, das hat was damit zu tun, Wenn wir Stress erleben, schüttet unser Körper gerne sowas aus, das Stresshormon Cortisol. Und dieses Cortisol wirkt für gewöhnlich entzündungshemmend. Wenn wir über einen zu langen Zeitraum Cortisol ausschütten, dann verliert es irgendwann seine entzündungshemmende Wirkung.
Genau.
Also die Zellen, die sich für gewöhnlich durch das Cortisol beruhigen lassen, reagieren nicht mehr darauf. Es entsteht eine sogenannte Cortisolresistenz. Das heißt, einer der wichtigsten entzündungshemmenden Stoffe in unserem Körper funktioniert nicht mehr. Und dann können sich stille Entzündungsprozesse entwickeln. Und das Perfide dabei ist, man merkt das über Jahre nicht. Paul Ridker, einer der Herzwissenschaftler, die wir in unserem Buch erwähnen, Harvard-Wissenschaftler, der als einer der ersten darüber gesprochen hat, er sagt, Entzündungen sind, er hat so ein schönes Zitat gesagt, er sagte, Entzündungen sind wie Cholesterin. Das spürt man nicht, wenn das erhöht ist, also stille Entzündung. Aber stille Entzündungen kommen viel häufiger vor als erhöhte Cholesterinwerte. Und stille Entzündungen, das hat Paul Ridker wunderbar in seiner Arbeit herausgearbeitet, stille Entzündungen oder anders, man hat quasi Langzeitstudien gemacht, hat Menschen, also quasi gesunde Menschen über längere Zeit untersucht, also vermeintlich gesunde Menschen, und man konnte immer wieder sehen, dass manche von denen erhöhte Entzündungswerte hatten. Und genau die mit den erhöhten Entzündungswerten hatten langfristig ein deutlich höheres Risiko, Schlaganfälle oder Herzinfarkte zu entwickeln. Denn was stille
Entzündungen... Ich sag nur zu Ende, ich will dir nicht unterbrechen.
Also Entzündungen, stille Entzündungen können uns auf mehrere Art und Weisen das Leben schwer machen. Das eine sind so die Klassiker. Der Klassiker ist, gerade erwähnt, Herzinfarkt, Schlaganfall. Es können sich stille Entzündungen begünstigen, aber auch sowas wie Autoimmunerkrankung oder Diabetes. Oder eine der perfidesten Formen von stillen Entzündungen, wenn sie sich weiterentwickeln, sind sogenannte Neuroinflammationen. Mhm. Wie der Name schon sagt, Neuro, ne? Nerven. Mhm. Also Inflammation des Nervengewebes, insbesondere im Gehirn. Und wir wissen heutzutage, dass jede Form von Alzheimer, Parkinson, oftmals auch Demenz sind assoziiert mit stillen Entzündungen, mit Neuroinflammation. Du findest immer Entzündungsprozesse im Gehirn. Und nicht alle, aber manche Formen von Angststörung oder Depression kommen auch mit Neuroinflammation. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es kann sein, dass solche Mental Health-Themen tatsächlich eine biologische Ursache haben. Das bedeutet, du hast, warum auch immer, hast du neuroinflammatorische Prozesse, also Entzündungen in deinem Gehirn. Und wenn du ein entzündetes Gehirn hast, dann kann das, wenn es richtig doof läuft, dann kannst du da massive Mental Health-Symptomatiken entwickeln. So, genau, dem geben wir einen hohen Anteil.
Ich würde das jetzt ganz gern mal, auch wenn ich weiß, die Versuchung liegt nahe, da jetzt komplett in einen Gesundheitspodcast abzutauchen und da auch zu bleiben. Unser Thema ist ja hier Good Work. Wir wollen ja verstehen, was heißt es für die Arbeitskultur. Denn du bringst ja wunderbar die Welten zusammen. Also du bist ja sehr stark kommt aus der Welt der Führung und Kulturwandel. Und jetzt hast du dich da nochmal auf deine eigene Vergangenheit bezogen, richtig in die Medizin, in die verschiedenen Ebenen auch reinbezogen. Was sind denn die stillen Entzündungen im Unternehmen? Also wenn wir mal das übertragen, stille Entzündung ist ja etwas, was wir eben, der Körper registriert ist, aber wir kriegen es bewusst erstmal nicht mit. Es staut sich etwas über Jahre an. Ja, und kann mutmaßlich, und das ist ja ehrlicherweise eine ziemlich bedrohliche Aussage, für massive Störungen verantwortlich sein, für Erkrankungen. Wenn wir mal das als Bild nehmen, was sind denn so deiner Beobachtung nach stille Entzündungen in den Unternehmen?
Die unausgesprochenen Dinge. Mhm. Also die Themen, die... Wir haben zwei neurobiologische Grundbedürfnisse, und das eine Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Mhm. Und so ein Bedürfnis nach Verbundenheit, also damit man mal ein Verständnis hat, was geschieht, wenn Menschen den Eindruck haben, das Gefühl von Verbundenheit zu verlieren, dann werden in unserem Gehirn die gleichen Nervenbereiche oder die gleichen neuronalen Netzwerke aktiv, die auch aktiv werden, wenn wir körperlichen Schmerz spüren. Mhm. Nochmal, die Verarbeitung des Verlustes von Verbundenheit und die Verarbeitung von körperlichem Schmerz werden von den gleichen neuronalen Netzwerken. Ja, also wer Bock hat auf Fachbegriff ist der sogenannte dorsale anteriore singuläre Kortex, der dann noch tiefer.
Okay, aber danke.
Und das Spannende, und das Spannende ist, das geht noch, also diese Studien, die das rausgefunden haben, das sind die sogenannten Cyberball-Experimente. Und in den ersten Jahren hat man immer nur geschaut, was passiert eigentlich, wenn Menschen Verbundenheit verlieren. Ah, diese Bereiche werden aktiv. Und dann gab es irgendwann weiterführende Studien. Da hat, also Naomi Eisenberger heißt die Neurowissenschaftlerin, die viele dieser Cyberball-Studien durchgeführt hat. Und die hat irgendwann einen anderen Wissenschaftler dazu genommen. Der hat dann, also sie guckte immer das Gehirn an und der hat den Körper angeschaut. Und was er feststellen konnte, ist, dass wenn Menschen dieses Gefühl von Verbundenheitsverlust erleben, dann sieht man tatsächlich im Körper einen Anstieg einiger Entzündungsparameter. Das heißt, es ist nicht nur metaphorisch so, sondern es ist ganz real so, der Verlust von Verbundenheit sorgt in unserem Körper für, oder das Gefühl des Verlustes von Verbundenheit sorgt dafür, dass Entzündungsparameter steigen kurzfristig.
Es wird dich wahrscheinlich oder vielleicht ein bisschen überraschen, die treuen Hörerinnen und Hörer von Good Work nicht, weil wie lautet das erste Good Work-Prinzip? Gelungene Beziehungsgestaltung. Also das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und so wie ich dich verstanden habe, könnte man ja dann zu dem Punkt kommen, also wenn nochmal die Wirkkette, ich habe dich ja gefragt, was ist die stille Entzündung in Unternehmen? Und da war deine intuitive oder spontane Antwort, das, was nicht besprochen ist, was nicht angesprochen wird. Und das hat ja, wie du sagst, sehr viel mit der Beziehungsgestaltung zu tun, weil das nun mal eine Grundmotivation ist von Menschen, sich gesehen, sich eingebunden zu fühlen, dazugehörig. Und fand das auch übrigens nochmal sehr anschaulich mit diesem Schmerzvergleich, also wie schlimm das auch für uns Menschen ist. So, das heißt aber auch, wenn wir über gesunde Arbeitskultur reden, sind wir gut beraten, das eben nicht nur in diese Abteilung betriebliches Gesundheitsmanagement zu stellen, sondern genau in die Everyday-Interaktion, in das, was zwischen Teams, Führung passiert. Ist das dann nicht noch eine Anforderung mehr an Führung, als die ohnehin schon haben?
Na, die Frage ist natürlich hochrelevant, Jule. Wer ist eigentlich verantwortlich, das noch mit reinzubringen? Und tatsächlich Die Frage, die in den letzten Jahren immer relevanter wird, ist für viele Führungskräfte, was ist eigentlich meine Rolle? Also das erlebe ich ganz oft gerade in Veränderungsprozessen, insbesondere wenn man, also wir können mal einen ganz kurzen Abstecher machen in die Fragestellung gut gelungener Unternehmenskultur oder was brauche ich für Rahmenbedingungen, damit Menschen Veränderung gut mitleben. Ein wichtiger Aspekt ist auch dieser Aspekt von Mitgestaltung, sich einbringen zu können, Co-Creation. Und je mehr ich als Führungskraft das zulasse und ermögliche, desto mehr gebe ich ja, überspitzt dargestellt, etwas von meiner eigenen Macht ab. Ne, also früher war es so, ne, hier, kennst du noch diese alte Sparkassenwerbung, ne, mein Haus, mein Garten, mein Pferd? Bei manchen,
mein Haus, mein Boot, mein, ja, genau.
Genau, und bei manchen ist es ja, ne, hier mein Dienstwagen, meine Sekretärin, mein Eckbüro, also es gab ja so die Tendenz, dass man quasi bestimmte Statussymbole hatte. Zum Beispiel meine Budgetverantwortung, meine Entscheidungsmacht. Und wenn ich dann aber an den Punkt komme, wo ich Mitarbeitende mitgestalten lasse und nicht mehr der bin, der alle Entscheidungen trifft, gab es für viele Führungskräfte, gerade so im mittleren Management, immer mehr die Frage, was ist eigentlich meine Rolle? Und was ist eigentlich meine Rolle? Das ist etwas, was sich verändert, hinzu, ich nehme mal ein Beispiel, der Professor Gunter Ohlisch, der Geschäftsführer für Personal bei Phoenix Contact, ein Unternehmen, das ich seit 10 Jahren immer mal wieder genauer analysiert und darüber publiziert habe. Ich fragte immer, Mensch Gunter, wie siehst du eigentlich deine Rolle? Und dann sagt der Mensch, ich sehe mich wie ein Gärtner. Ich gucke, dass genügend Sonne da ist, dass genügend Wasser da ist und wenn irgendwas im Weg ist, dann räume ich das zur Seite, damit sich die Pflanzen gut entfalten können. Und das ist so eine, das ist so eine der Fragen, die ich Führungskräften ganz oft stelle, dieses, was habt ihr oder was haben sie eigentlich für ein inneres Bild, für ein inneres Menschenbild, für eine Metapher, wie sie oder wie du als Führungskraft agierst. Und ein Teil der neuen Verantwortung ist tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass die Menschen gesund bleiben. Wir sind in einer Zeit, die ist ganz anders als vor 10 oder vor 20 Jahren. Wir sind in einer Zeit, in der es quasi nicht mehr darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen und quasi Getriebe, also Öl ins Getriebe und an den richtigen Schritten zu ziehen, sondern wir sind in einer Zeit, wo wir viel mehr Zugriff auf die kreativen Potenziale von Mitarbeitenden brauchen als Unternehmen, um mit all den Herausforderungen oder um Antworten auf die Herausforderungen zu finden, mit denen viele Unternehmen sich gerade auseinandersetzen müssen. Das bedeutet, wenn ich auf der einen Seite mehr Zugriff bekommen möchte auf das, was meine Mitarbeitenden in sich tragen, muss ich auch schauen, wie schütze ich diese Menschen eigentlich? Und diese Zeit, in der wir sind, wo Grund Nummer eins für Frühverrentung nicht mehr Rücken, sondern Mental Issues sind, einer Zeit, wo wir always on sind, einer Zeit, in der ständige Veränderungen stattfinden, jetzt noch mehr in einer Zeit, wo ganze Branchen in diesem Land einbrechen, es ist eine extrem relevante Fragestellung, was kann ich eigentlich als Führungskraft für Rahmenbedingungen schaffen, damit meine Mitarbeitenden gesund bleiben. Und da gehören manche Dinge dazu, ein Verständnis, was macht es eigentlich mit einem Mitarbeiter, wenn der sich ausgegrenzt fühlt? Oder was macht es eigentlich, oder anders, wie positiv kann sich dieser Aspekt von Mitgestaltung auf Mitarbeitende auswirken, gerade in Phasen von Unsicherheit? Also der Aspekt von, hier passiert irgendwas und ich gehe quasi in eine Übererregung als Mensch, habe dann aber die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, mitzugestalten, dann beruhigt mich das. So, das heißt, auf der einen Seite gibt es schon so ein bisschen darum, als Führungskraft, welche Rahmenbedingungen schaffe ich und wie weit möchte ich dann gehen, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Also ich kenne tatsächlich Führungskräfte, die machen zu Beginn eines Team-Meetings, sagen sie erstmal, okay, eine Minute, achtsames Atmen. Und macht einen Timer an und dann atmen die. Eine Minute.
Genau, das haben wir. Wir hatten hier sogar schon einen Vertreter aus dem Polizeidienst, inzwischen pensionierter Polizeipräsident, der genau damit arbeitet. Also mit Achtsamkeit sogar in wirklich hier bei den Schutzpolizisten und so weiter oder gearbeitet hat. Inzwischen ist er im Ruhestand. Aber das ist, setze ich nochmal an mit der Frage. Das ist ja nochmal eine Schippe drauf an das Bild der Führungskraft oder sagen wir mal an die Führung. Jetzt sind die ja Betroffene, wie soll man sagen, ja? Also die sind ja einerseits selbst Objekt oder der Umstände, also die haben ja selbst Stress, den sie ausgesetzt sind, und gleichzeitig wird jetzt noch eine Verantwortung mehr auf sie übertragen. Das kann ja in eine ganz ungünstige Spirale münden, gerade für die Führungskräfte.
Also nochmal zu diesem Punkt, Jule, die Frage ist, wer ist eigentlich verantwortlich?
Genau.
Für, ne? Natürlich
und für
hast
was?
Du auch da.
Beziehungsweise ich würde korrekterweise fragen, wer ist in diesem Wirkzusammenhang für was verantwortlich? Ich glaube, das muss man so ein Stück weit auch auseinander differenzieren.
Im Grunde genommen sind es die klassisch bisher betriebliches Gesundheitsmanagement. Es kommt hinzu HR und es ist die Führungskraft. Und jedes Unternehmen muss für sich selbst definieren, wer übernimmt hier welchen Bereich. Ich kenne Unternehmen, wo die Personalabteilung ganz, ganz hoch das Thema mentale Gesundheit hängt. Und wenn eine Führungskraft bei sich im Team merkt, ich habe hier Mitarbeitende, da wird das ein Thema, dann können die sich unmittelbar an die Personalabteilung wenden und die haben dann Coaches oder Programme oder andere Formen von Unterstützung vorbereitet. Und bei manchen Unternehmen ist es vielleicht so, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement an der Stelle sehr stark ist und sagt, Mensch, wir übernehmen das. Es ist im Grunde genommen braucht es Angebote innerhalb der Organisation, die entweder von BGM oder aus der HR-Abteilung kommen. Das ist von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Und es braucht die Führungskraft, die sensibilisiert darauf ist, worauf man achten kann, die sensibilisiert darauf ist, zu merken oder ein Verständnis dafür zu haben, welche Mechanismen können eigentlich dazu führen, dass am Ende des Tages mein Mitarbeiter ein bisschen in die Knie geht.
Und da sind wir ja eher auch beim Thema Strukturen. Also ich meine, es geht ja nicht nur darum zu sagen, was kann ich präventiv machen, was kann ich dem Einzelnen im schlimmsten Fall zur Verfügung stellen, wenn er in ein Problem oder sie geraten ist, was kann ich im Führungsalltag sozusagen tun, sondern da würde ich noch die Ebene mindestens der Unternehmensstrukturen ja mal ergänzen wollen. Und da ist ja wieder die Frage, sind das dann die drei Einheiten oder drei Ebenen, ist das damit schon hin reichend beantwortet? Oder ist das nicht sogar auch wirklich auf Unternehmensleitungsebene oder in Bereichen wie Organisationsentwicklung wirklich zu verankern?
Das ist ja wieder ganz unterschiedlich. Es gibt ja Organisationen, da hast du HR und OE sind irgendwie eins. Da ist es, das ist easy. Dann gibt es wieder Unternehmen, die sagen, das ist eigentlich ein Thema von Kultur. Und dann hast du die Teams, die sich um Kultur kümmern und sagen, wir haben dafür den Hut auf. Ich glaube, dafür gibt es nicht die eine richtige Antwort. Das Wichtige ist nur, dass man es auf dem Schirm hat. Und je nach Unternehmen hast du halt, es hat auch ganz oft mit den Menschen zu tun. Manchmal hast du einen BGMler, der findet Achtsamkeitsmeditation und Atemübungen mega und bringt das mit ein. Dann hast du manche, die machen halt die klassischen Sachen, aber dafür hast du in der gleichen Organisation in anderen Bereichen jemanden. Wichtig ist, wie du es gesagt hast, dass ganz oben auf Führungsebene das Thema adressiert wird. Oder dass die oberste Führungsebene ein Verständnis dafür hat, wie bedeutsam das ist und Sorge dafür trägt, dass irgendwer in dieser Organisation die Verantwortung dafür übernimmt.
Und wir kommen ja gleich auch nochmal zum Ende unseres Gesprächs. Was kann der Einzelne tun? Das finde ich ja auch wichtig. Wir haben ja zum Glück schon deine wunderbare Idee mit dem Meditieren am Anfang. Das können wir ja hier schon mal verlinken.
Ja.
Ich bleibe nochmal bei dem Bild. Wo würdest du sagen, ist denn der Belastungsschmerz, das ist jetzt eine sehr allgemeine Frage, größer auf Mitarbeiterebene oder auf den Führungsebenen? Also weil jetzt diskutieren wir ja sehr stark darum, im Sinne einer Fürsorgepflicht aus Sicht der Führung. Ja, wenn die was beobachtet, was kann sie präventiv tun, was kann sie kurativ tun, aber wer ist denn unterm Strich noch mehr von Stress belastet? Ist es eigentlich, dass das mehr auf die Führung selbst einwirkt oder würdest du sagen, ja, ist schon auch auf Mitarbeiterebene ein Riesenthema.
Schau mal, eine Führungskraft ist ja meistens auch ein Mitarbeiter. Das heißt, nur weil jemand.
Genau. Ja, so. Sind die meisten zumindest, bis auf einen oder eine. Ja.
Ja. Diese Frage ist so schwer pauschal zu beantworten. Es ist so, als würdest du sagen: Mensch, hier haben drei Leute Rücken. Woran liegt es jetzt? So. Es gibt ganz viele Faktoren. Das hat damit zu tun, wie ist die Person individuell gestrickt? Wie ist die Person in das soziale Umfeld eingebunden? Was hat, also wirklich, Jule, das geht bis runter zur Genetik. Mhm. Also, wir haben ein ganzes Kapitel in unserem Buch, in dem wir erklären, wie genetische Disposition Einfluss nehmen können. Beispielsweise gibt es Menschen, die bauen Stresshormone viel, viel schneller ab als andere. So, das kannst du heutzutage messen. Mit einem einfachen Speicheltest kannst du dein sogenanntes COMT-Gen untersuchen lassen. Mhm. Und dieses daraus entstehende COMT-Enzym hat einen Einfluss darauf, wie schnell baue ich Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin ab. Und je nachdem, was du für eine genetische Disposition hast, bauen manche das 40% schneller als die anderen ab. Das heißt, es kann sein, dass du einen Mitarbeitenden hast, der ist genetisch so disponiert oder prädisponiert, dass der einfach super mit Stress umgehen kann, dann ist der total glücklich in seiner Ehe und macht vielleicht auch noch das Richtige wie regelmäßigen Sport und der kann unglaublich viel Druck ab, weil einfach viele Rahmenbedingungen passen. Daher kannst du schwer sagen, ist es der oder der, sondern es ist wirklich extrem individuell. Was man sehen kann, da habe ich mit Gabriel auch drüber gesprochen, du kannst heutzutage reingucken, also du kannst relativ schnell mal schauen, wie sehr reagiert denn der Körper auf Stress. Und da gibt es eine Sache, habe ich mit Gabriel besprochen, das sind diese sogenannten Cortisol-Tagesverläufe, da kannst du sehr schnell rausfinden, wie viel Stresshormone produziert mein Körper. Und das ist ein super Indikator, um zu sehen, wie sehr bin ich eigentlich schon im Overdrive. Oder es gibt andere Indikatoren wie Herzfrequenzvariabilitätsmessungen. Kennen die meisten heutzutage, gibt es ja diese tollen Armbänder oder Uhren, die das relativ oberflächlich, aber zumindest über einen längeren Zeitraum ganz gut messen, wo man sehen kann, wie reagiert eigentlich mein Nervensystem auf Stress. Mhm. Und das sehen wir durch diese Herzfrequenzvariabilität. Und ich glaube, diese Aspekte, also das Minimum, könnte eine Herzfrequenzvariabilitätsmessung sein, weil du das wirklich mit einer Uhr regelmäßig machen kannst, zu gucken, wie sehr bin ich eigentlich gerade unter Stress und auch ein Verständnis zu bekommen, was stresst mich eigentlich. Mhm. Beispiel, Für unser Buch habe ich unter anderem einen Hubschrauber, also einen Rettungshubschrauberpiloten interviewt, der ganz viel mit HRV gemacht hat, um rauszufinden, also die haben ja wirklich stressige Jobs. Du schläfst nachts um 3, klingelst, musst in 10 Minuten im Hubschrauber sein und fliegen und dann kommst du mit ganz viel Adrenalin wieder zurück. Wie schaffst du es, schnell wieder einzuschlafen? Und der hat mehrere Tage Herzfrequenzvariabilitätsmessungen gemacht und konnte sehen, dass es manchmal so einfache Sachen sind wie spätabends Fernsehen, wo man denkt, oh, eigentlich entspannt mich das. Nee, das hat einen signifikanten Einfluss, wie du schläfst danach. Und es gibt, also ich persönlich mache das zum Beispiel nicht. Also ich habe ab und zu meine HRV-Messung oder meine Cortisol-Messung gemacht. Ich weiß, wo mein Körper gerade so steht. Ich persönlich wäre niemand, der jetzt die ganze Zeit quasi diese Messung untersuchen machen würde, aber weil ich auch inzwischen weiß, dass mein Körper relativ gechillt unterwegs ist, weil ich so viel Gutes für ihn tue. Und zugleich in Unternehmen sind das einfach umsetzbare, du musst niemandem quasi Blut abnehmen, sind einfache, nicht invasive Möglichkeiten, um zu gucken, wo steht der Mensch eigentlich.
Gut, aber das ist ja trotzdem nicht unheikel. Also das sind Gesundheitsdaten, ja, das sind sehr persönliche Informationen. Ja. Also ich sag mal, das, was du jetzt sagst, ich kann das total nehmen. Ich selbst habe auch seit kürzerem so einen Ring und bin ganz interessiert daran, am Schauen. Ja. Vor allen Dingen, nur ganz kurzer Sidestep, immer dann, wenn mir da die App quasi rückmeldet, oh, heute hattest du viel Stress. Und ich dachte, was, um 13 Uhr? Kann ich mich, also dieses subjektive Empfinden. Aber bleiben wir nochmal, bevor wir da wieder zu
sehr tief denken. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich habe das mit den international arbeitenden Unternehmen, dass sie sagen, Sebastian, also wir haben tatsächlich das Thema, also mit deutschen Unternehmen, die international unterwegs sind, dass sie sagen, wir können in bestimmten Ländern bestimmte Dinge nicht tun, weil die lokalen Gesetzgebungen das nicht hergeben. Und es geht ja auch nicht darum, dass das Unternehmen erfährt, wie geht es den Mitarbeitern.
Wollte ich gerade sagen, ja. Auch allein es zu thematisieren. Also es ist, Sebastian, ich sag mal so, eine schmale Linie, wenn du dieses Thema in die Unternehmen reinbringst. Wie könnte diese schmale Linie sensibel gezogen sein? Da bin ich gespannt.
Also die schmale Linie muss so gezogen werden, dass das Unternehmen erhält die Ergebnisse nicht.
Natürlich nicht.
Ne? Sondern das Unternehmen ermöglicht einem Mitarbeitenden, das ist doch genauso wie, es gibt ja diese Krisen-Hotlines, an die man sich wenden kann. Da kann, also in manchen Unternehmen gibt es das so, wenn du eine akute Krise hast, hast du eine Nummer, kannst du anrufen und es wird nirgendwo dokumentiert oder auf keinen Fall zurückgemeldet, wie es den, also welcher Mitarbeiter sich wann oder mit welchem Thema gemeldet haben. Genauso muss das da eine Firewall geben, dass auf der einen Seite ein Angebot da ist, dass man sagt, lieber Mitarbeitende, wir informieren dich. Mhm. Also ich kenne Unternehmen, da haben ganz viele einfach Uhren und wenn sie Bock haben, können sie drauf gucken und die haben das vom Unternehmen bekommen. Ich kenne viele Führungskräfte, die machen diese Cortisol-Tests, zahlen sie aber selbst, die kosten ja auch nicht, die kosten irgendwie 50, 60 Euro. Aber dadurch hast du einen schnellen Einblick in, wie geht's eigentlich meinem Körper gerade.
In dein Profil, genau.
Genau, so. Und das braucht es im Grunde genommen, ein Angebot von Unternehmen für die Mitarbeiter, wo man sagt, wir stellen euch etwas zur Verfügung, was euch hilft, um rauszufinden, wo steht ihr eigentlich? Wir stellen euch Wissen zur Verfügung. Also was ich ja oft in Unternehmen mache, ist, dass ich mit Mitarbeitern, mit Führungskräften ans Eingemachte gehe und ihnen erkläre, was passiert denn in deinem Geist, was passiert denn in meinem Gehirn, was passiert in deinem Körper und ihnen auf verschiedenste Interventionsmöglichkeiten quasi an die Hand gebe. Das geht von Ebenen des Geistes bis hin aber tatsächlich zu, also letzte Woche gerade, in der vorletzte Woche ein Workshop, da waren 30 Führungskräfte und da habe ich quasi diese Matrix mal aufgemacht, wo ich gesagt habe, okay, Geist, Gehirn, Körper und dann die drei Ebenen oder die drei Reaktionsmuster, gesund, an der Grenze und du bist schon drüber. Mhm. Wie kriegst du raus, wo du gerade bist und was kannst du konkret tun? Und das ist eine Wissensvermittlung, die den Menschen hilft, wenn sie sagen, okay, ich möchte hier etwas verändern, selbstständig aktiv zu werden. So, du kannst natürlich als Unternehmen jetzt nicht sagen, okay, wir werden euch bestimmte Mittel zur Verfügung, also übrigens, ich halte wenig von Nahrungsergänzungsmitteln, es gibt so eine Handvoll, die ich für sinnvoll halte. Aber unter anderem spreche ich zum Beispiel über die Bedeutsamkeit von maritimen Omega-3, weil es Entzündungsprozesse runterreguliert. Natürlich kannst du das Unternehmen jetzt nicht maritime Omega-3s verteilen, aber du kannst an eine gewisse Grenze rangehen, dass du sagst, okay, wir informieren euch, ihr kriegt das Wissen, wir unterstützen finanziell vielleicht noch bestimmte Untersuchungen, wenn es für euch relevant ist, und darüber hinaus müsst ihr halt schauen.
Aber so. Ein blinder Fleck bleibt. Es ist ja immer, also ich finde das alles super, super unterstützend, kann das nur begrüßen, denke, das wäre ganz toll, dass man Stresspräventionswochen macht oder auch Frühwarnsysteme installiert, dass man den Menschen ein Instrumentarium an die Hand gibt, was es ihnen leichter macht, für sich selbst auch gut zu sorgen. Ist ja immer eine gute Idee. Und ein bisschen bleibt natürlich dabei im Raum stehen, dass der Einzelne das Gefühl kriegt, er selbst ist allein dafür verantwortlich. Weil es könnte ja auch sowas sein wie, ist ja alles schön und gut, aber wie sagte Nora Dietrich, die sich ja auch sehr stark mit mentaler Gesundheit auseinandersetzt, niemand kann unrealistische Workloads wegmeditieren. Und da hat sie natürlich einen totalen Punkt. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema, was ist denn, wenn das System an sich mich krank macht? Wo findet das dann Platz? Weißt du, du hast dann, stellst mir so vor, du hast eine wunderbare Möglichkeit.
Ich weiß, was du meinst,
ja. Du weißt, wohin ich will.
Ich weiß, wie kriegen total, wir das wohin, da eingebunden? Das ist das Thema. Und das ist das Riesenthema. Und das ist das Paradoxe. Du siehst manchmal bei den gleichen Unternehmen, die machen ganz viel zum Thema Mental Health, und auf der anderen Seite hast du einen unglaublichen Workload. So. Und dieses Thema kriegst du nur durch wirklich gute Management-Teams gelöst. Also die wirklich verstehen, was passiert eigentlich dahinter. Und da kannst du einfach nur Glück haben, dass du eine Organisation bist, in der die Menschen, die für dich verantwortlich sind, das auch auf dem Schirm haben. Und andernfalls, du kannst es regelmäßig adressieren. Ich merke, also das Schöne ist manchmal, also ich denke gerade ganz konkret an ein Unternehmen, wo ein CEO war, der hat unglaublich viel Druck immer gemacht, hielt auch von diesen ganzen Mental Health Sachen nichts, obwohl es ein Top-Thema in der Organisation war. Die Person ist nun gegangen. Und da kommt jetzt wer Neues. Und da kommt jetzt quasi ein neuer Wind in die Organisation. Also wir sind manchmal so ein bisschen wie bei einer Familie, sind wir auch in einer Organisation so ein bisschen dem ausgeliefert, wer ist denn da ganz oben? Das Gute bei einer Organisation ist, die kannst du wechseln, wenn eine Familie bleibt.
Die kannst du wechseln. Es gibt auch keine Bedingungslosigkeit und es gibt ein Aufkündbar. Eine Aufkündbarkeit. So.
Genau.
Nee, und das, natürlich sind wir da irgendwo auch wieder dran gebunden. Insgesamt würde ich sagen, was sind denn so Wirkkräfte, die das beeinflussen? Das eine, du sagst, wir sind in diesem, ich übersetze es jetzt mal, Constant Beta, ja, also wenn wir jetzt mal auf Arbeitskulturen schauen, also diese permanente Veränderungsmodus, der uns gehört zum Alltag und trotzdem stresst er uns. Und das andere ist das Always On. Bleiben wir mal bei dem Constant Beta.
Ich hätte was zum Always On gleich noch gesagt.
Das machen wir Knoten, das kommt dann als nächster Punkt. Bleiben wir mal bei der konstanten Veränderung. Ich kann mich erinnern, ich greife auch noch mal was auf, was, glaube ich, bei Gabriel auch platziert hast, dass du sagst, da hat sich auch was fundamental verändert. Früher war diese Kulturwandel-Org, glaube ich, auch noch durch so eine Aufbruch-Euphorie-Stimmung irgendwie getragen. Jetzt ist der Ton ein anderer. Was beobachtest du da?
Ja, ich habe neulich ganz lang mit Tobi Krüger darüber gesprochen. Tobi Krüger ist ja der ehemalige Kulturwandelchef der Otto Group, der jetzt mit Hello Beta unterwegs ist. Und wir hatten darüber geredet und ich sage, sag mal, Tobi, fällt dir das auch so auf, dass quasi die innere Haltung, mit der Kulturwandel vorangetrieben wird, verändert.
Hat sich verändert, oder?
Genau. Vor einigen Jahren war es wirklich noch eine Aufbruchstimmung, ein Hinzu, wir haben voll Bock dazu und wir merken
Chaka.
Das ja. Genau. Also der Dennis Chan, der Personalchef von der HASPA und ich, wir machen ja einmal pro Jahr in der Lüneburger Heide so ein Kulturwandel-Tools-Training. Und wir sehen den Unterschied, wie die Menschen dorthin kommen. Und Tobi sagt, er erlebt das Gleiche, wenn er mit Unternehmen arbeitet. Es ist heute noch viel mehr dieser Druck, diese Notwendigkeit, wir müssen das jetzt machen, um zu überleben. Das war ja früher auch oftmals
der Grund dahinter. Triebfeder. Ja, aber ja, klar. Der Vibe hat sich geändert komplett, genau, würde ich auch sagen.
Genau,
mhm.
Genau. Also der Vibe hat sich geändert und also das Thema, also Transformation, Kulturwandel ist genauso präsent, wenn nicht noch präsenter als früher. Es wird, also ich habe 2011 mit Gerald angefangen, die Kulturwandelinitiative, und da haben wir uns Unternehmen angeschaut, die sich in Veränderungsprozessen befanden. Das waren in den ersten Jahren, war es echt ganz schön aufwendig, Unternehmen zu finden, die sich überhaupt so in der Essenz damit auseinandersetzen. Dann haben wir gesehen, es gibt eine neue Triebfeder. Um 2016, 17 rum ging das so richtig los, dass wir merkten, oder 2015 schon, wo wir merkten, nee, 17 eher, dass wir merkten, die digitale Transformation verändert nun viel. Es wird eine neue Triebfeder für kulturelle Transformation. Und was jetzt kommen wird, KI, das ist, also KI ist ja digitale Transformation auf Steroiden, wenn du so willst. Und also das was da auf uns zugerollt kommt und was das für Veränderungen nach sich zieht und was das bedeutet, wie viel schneller noch als vorher Unternehmen agieren müssen, das sorgt davor, dass viel mehr sich noch damit beschäftigen. Das heißt, die Notwendigkeit, sich mit Transformationsprozessen auseinanderzusetzen, wird immer mehr. Bedauerlicherweise wird es nicht mehr mit so viel Freude gemacht wie früher, weil alles irgendwie enger wird gefühlt.
Auf jeden Fall. Und ich sag mal, das KI-Thema, Sebastian, das parke ich jetzt ganz bewusst mal, weil darüber können wir zwei mindestens eine Stunde reden. Ich würde noch als letzten Punkt wirklich das eben schon mal kurz angetippte Always On bringen, weil im Grunde sind wir jetzt ja so dabei, was wirkt dann exogen auf die Unternehmen, auf die Individuen ein? Und da hatten wir natürlich jetzt diesen Veränderungsdruck, Veränderungsdynamik, Knoten ins Taschentuch gemacht für KI, ein anderes Mal. Kommen wir zu einem anderen, vielleicht exogen, vielleicht aber auch endogenen Faktor, nämlich das Thema Always On. Was macht das mit uns?
Das ist ein extrem spannendes, wichtiges Thema, weil das aus meiner Sicht eins der Schlüsselprobleme ist für das, was heutzutage mit uns geschieht. Wenn ich jetzt nochmal nur auf das Individuum schaue, und erinnere dich mal, Jule, wie das früher war, als du so Anfang, Mitte 20 warst, wie du gelebt hast, wenn ich mich erinnere, wie ich da gelebt habe. Und wenn wir uns die Jugendlichen von heute anschauen, wie viel mehr dieses Thema Mental Health bei diesen jungen Menschen, geringere Belastbarkeit, Work-Life-Balance, wie viel signifikant wichtiger das ist. Und wir sehen es also ganz ausgeprägt, sehen wir es ja in den USA, wo es inzwischen nicht mehr Korrelations-, sondern auch Kausalitätsstudien sind, die zeigen, dieses Riesenthema von Mental Health hat ganz viel mit Social Media zu tun.
Das glaube ich auch. Das ist ein bisschen, würde ich fast so sagen, also das, was, wenn wir über Politik reden, landen wir früher oder später immer bei Bürokratisierung, dass das so eine Wurzel ist. Und wenn wir bei Belastung landen wir ganz oft bei Social Media, oder? Wenn es darum geht.
Genau. Und man kann das so wunderbar erklären auf einer neurobiologischen Ebene. Ob es nun Social Media ist, ob es Mails sind, ob es WhatsApp sind, egal was es ist. Was ja immer wieder passiert, in dem Moment, wenn ich mein Telefon in die Hand nehme oder mein Computer, mein iPad und es kommt eine Nachricht, ist es jedes Mal so ein kleiner Dopamin-Kick. Und zum Verständnis, Dopamin ist im Grunde genommen ist es ein Botenstoff in unserem Kopf, den wir eigentlich, den die Natur dafür vorgesehen hat, dass er dann ausgeschüttet wird, wenn wir etwas tun, was wirklich
dringend ist, wichtig ist.
Also es gibt diese schönen Studien mit genetisch veränderten Ratten, die kein Dopamin produzieren. Du setzt die Ratte hin, irgendwie 20 Zentimeter von der Ratte entfernt, stellst dir was zu fressen hin, die verhungern. Die bewegen sich nicht. Erst wenn du das Essen direkt vor die Nase schiebst oder wenn du den Ratten Dopamin spritzt, dann beginnen die sich zu bewegen. Das heißt, um in Bewegung zu kommen und brauchen wir Dopamin. Um belohnt zu werden, brauchen wir Dopamin. Das ist eigentlich die Biologie, wie sie so gedacht ist. Mhm. Ich grabe meinen Garten um oder ich stelle mir vor, wie schön es aussieht, wenn ich meinen Garten umgegraben habe. Und diese Vorstellung, also oftmals wird der Dopamin, dieses Vorfreude ist die schönste Freude, ist tatsächlich auch im Gehirn abbildbar. Also meistens schütten wir Dopamin schon im Vorfeld aus, als Vorfreude für, wie es sein wird, wenn wir etwas erreicht haben. Also Vorfreude ist die schönste Freude, können wir tatsächlich auch im Gehirn sehen. Social Media, diese YouTube-Shorts, die alle 30 Sekunden neuen Dopamin-Kick bringen oder die WhatsApp oder guck mal, ich habe mein Handy glücklicherweise jetzt hier nicht greifbar, aber schau dir es mal an, wie oft du dein Handy hochnimmst.
Ich habe diese Zahl mir mal angezeigt, die ist gruselig, die werde ich auch niemals hier teilen. Mhm. Also sie ist unterirdisch, wie oft aktiviere ich am Tag das Handy.
Und weißt du, was passiert im Gehirn, Jule, ist, dass diese unglaubliche Flut von Dopamin, dafür ist unser Gehirn nicht gemacht. Was geschieht, ist Folgendes. Im Gehirn haben wir, ich habe vorhin mal ganz kurz diese Amygdala angesprochen, das ist dieser emotionsverarbeitende Teil.
Das Angstzentrum, ja. Mhm.
Und die Amygdala gerät in eine, also die Grunderregung der Amygdala steigt. Das heißt, der Teil unseres Gehirns, der Gefahrenriecher in unserem Gehirn, ist viel, viel aktiver als für gewöhnlich. Und gleichzeitig gibt es eine Bremse für die Amygdala. Es gibt bestimmte neuronale Strukturen, die die Amygdala runterregulieren können und diese Bremsstrukturen werden geschwächt. Das heißt, auf der einen Seite erhöhst du die Erregung und du schwächst quasi den Gegenspieler.
Was dagegen hält, den Gegenspieler. Mhm.
Und das ist das, was auf einer neuronalen Ebene in unserem Gehirn geschieht, wenn wir ständig diese Dopaminimpulse bekommen. Und nur zum Verständnis, was passiert denn, wenn ich eine zu hohe Aktivität der Amygdala habe? Das Cortisol wird vermehrt ausgeschüttet, dieses Stresshormon. Also runtergebrochen ist dieses Always On, dieses Social Media oder ob es einfach nun ständige Nachrichten sind, die ich mir angucke, also Mails, Nachrichten, WhatsApp, whatever. Das sorgt dafür, dass mein Körper in einen erhöhten Stresszustand gerät. Und was das langfristig macht, das habe ich ja vorhin ein bisschen herausgearbeitet. Und das ist aus meiner Sicht einer der größten Risikofaktoren, warum die jungen Menschen, aber auch wir in unserem Alter, gefühlt nicht mehr so resilient sind, wie wir einst waren oder wie wir mal früher gewesen sind. Wir haben nicht mehr so eine dicke Haut.
Und da geht es ja auch vor allen Dingen an die Schere auseinander. Wir sind auf der einen Seite weniger resilient, als wir es vielleicht mal waren. Gleichzeitig müssten wir eigentlich viel resilienter sein, weil die Faktoren, die auf uns einwirken, also da geht das so ein bisschen auseinander. Gut, ich würde jetzt gerne so ein bisschen die Fäden zusammenbringen, dass wir vielleicht auf einer hohen Note enden, lieber Sebastian, und nicht auf, es ist alles schwer und traurig und schwierig. Du hast ja eine ganze Menge hier schon geteilt an Dingen, die wir auch sowohl auf individueller Ebene tun können, Stichwort nochmal das Achtsamkeitsmeditation, Mann, und auf der anderen Seite aber auch auf Unternehmensseite, was können wir an Feedbackkulturen, an Bezogenheit auch etablieren, um eine gute Kultur zu bauen? Was können wir präventiv machen? Gibt es vielleicht hinten raus noch irgendwie was, wo du sagst, sind vielleicht so 2, 3 wirklich kleine Dinge, die wir im Alltag verändern können, die einen echten Unterschied machen, wie wir auch uns selbst gesund halten? Im Kontext Arbeit jetzt vor allen Dingen mal.
Eins der stärksten Tools, da haben wir ein ganzes Kapitel drüber, weil es so wahnsinnig bedeutsam ist, ist unsere Atmung. Wir können mit ganz einfachen Atemmethoden, können wir unmittelbar unser Nervensystem beeinflussen, sowohl in Stresssituationen als auch langfristig. Es gibt Atemmethoden, mit denen wir, also wenn es jetzt nur eine Sache gäbe, dann würde ich sagen, holt euch eine Atem-App aufs Handy, stellt die auf 5,5 Sekunden ein und alle 5,5 Sekunden atmet ihr ein und alle 5,5 Sekunden wieder aus. Natürlich jetzt nicht den ganzen Tag. Aber wenn man das macht, so für 10, 15 Minuten pro Tag, passieren mehrere Dinge. Zum einen diese langsame Atmung.
Aktiviert. Ist das langsam? Ich wüsste es jetzt intuitiv ehrlich gesagt gar nicht. Was ist denn so der typisch gestresste Bürotiger? Wo liegt
der
denn
so? Du hast so 12 bis 14 Atemzüge pro Minute bei normalen Menschen. Dein Aura-Ring, wenn du den Aura-Ring hast, guck dir den mal an, was du für eine Atemfrequenz hast. Die ist wahrscheinlich höher. Oh. Und diese 5,5, das sind ja 11 Sekunden. Also da bist du ja bei unter 6 Atemzügen pro Minute.
Ach, Entschuldigung, das war 5,5 Atemzüge, nicht 5,5 Sekunden. Nein.
Doch, 5,5 Sekunden ein und 5,5 Sekunden aus.
Und dann bist du bei 11. Ah, logisch.
Dann bist du bei 11. Und dann bist du pro Minute, brauchst du 5,5 Atem. Okay. Diese Atemzüge. Warum ist das so wirksam? Erstens, diese langsame Atmung schüttet in deinem Körper, also wer Bock hat auf Fachbegriff ist das sogenannte Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway, Kurzform, es wirkt entzündungshemmend.
Ach, da ist es wieder.
Ja. Zweitens, diese Form, und es sind genau diese 5,5 Sekunden, sorgen in Studien, kann man das sehen, nach einigen Wochen hat man Menschen in Hirnscanner gesteckt, vorher und nachher. Du kannst sehen, dass es in deinem Gehirn zu strukturellen Veränderungen kommt. Also wer sagt, oh Sebastian, lass mich mit Meditation, ich finde Achtsamkeitsmeditation nicht mein Ding, oder Loving Kindness, also diese Metta-Meditation auch nicht mein, dann atmet. Atme. Diese Atmung, und diese Atmung führt zu signifikanten positiven Veränderungen in der Struktur des Gehirns, die mich langfristig besser mit Stress umgehen lassen. Also man hat das über viele Wochen bei Menschen mit Angststörungen, mit Depressionen beispielsweise gesehen, dass diese Menschen signifikante Symptomverbesserungen haben. Es verbessert den Schlaf.
Und es kostet nichts, unfassbar.
Es kostet nichts, ja. Und was ich machen würde, ich würde mir eine App holen, wo man jetzt nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm guckt oder den Ton hört, sondern das Coole ist, unsere Handys können ja vibrieren. Und es gibt Apps, da stellt man das so an, dass man sagt, ich will den Bildschirm nicht sehen, ich will nichts hören, aber ich kriege alle 5,5 Sekunden kriege ich so
einen Impuls.
Genau. Vielleicht geht es auch bei den Uhren. Ich habe keine Apple Watch, daher weiß ich nicht, ob es so eine App für die Uhren auch gibt. Aber man braucht einfach einen Impulsgeber, der alle 5,5 Sekunden Impuls gibt. Und ich mache keine Pausen. Ich atme ein, aus. Und das alle 5,5 Sekunden. Ich könnte jetzt eine Viertelstunde erzählen, was da passiert. Aber die Kurzform ist, es verändert die Struktur deines Gehirns auf eine Art und Weise, dass du, dass diese erhöhte Amygdala-Aktivität, die wir tendenziell alle in uns tragen, runterreguliert wird.
Und das würde man, jetzt bleiben wir wirklich mal bei den Hacks, idealerweise gleich morgens machen, oder ist das egal?
Also eigentlich ist egal. Die Wissenschaftler, mit denen wir sprachen, sagten, am besten ist es 20 Minuten pro Tag. Viele Menschen machen es morgens oder abends, was immer passt. Du solltest es in einem entspannten Zustand machen. Es macht keinen Sinn, wenn du Auto fährst oder es in einem Meeting machst oder so. Für Meetings, also für Stresssituationen, gibt es andere Arten, Techniken, die im Buch erklären. Aber wenn es wirklich darum geht, diese signifikant positiven Effekte fürs Gehirn zu haben, dann machst du es in einem entspannten Zustand. Für manche Menschen ist es super, abends zum Runterfahren, wenn du jemand bist, der nicht gut schlafen oder nicht gut einschlafen kann. Perfekt. Dann mach Viertelstunde, 20 Minuten diese Atemmethode am Abend.
Gut, ein wunderbarer, sehr konkreter Tipp, und wir haben gelernt, es steht noch ganz, ganz viel mehr drin in deinem Buch. Jetzt bleibt mir zum Schluss nur noch eine Frage. Wo wird deine Reise hingehen? Wird die weiter tiefer in den Körper reingehen oder wieder mehr in die Unternehmenswelt oder vielleicht in die Verbindung aus beiden?
Also ich glaube, zum Thema Körper haben wir jetzt ausreichend geschrieben fürs Erste, und ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch tiefer einsteigen werde. Ich habe interessanterweise genau diese Diskussion mit einem guten Freund neulich gehabt beim Waldspaziergang, wo ich sagte, was wäre das Nächste? Und ich sagte, erstens, ich weiß es nicht, aber zweitens, ich glaube nicht, dass es noch tiefer in diesen Körper, in diese Körperthemen reingehen. Zum einen, ich bin jetzt keiner dieser Fernsehärzte, die alle 2 Jahre ein Buch schreiben. Und ich glaube, dass das Wichtigste gesagt wird. Es wird sicherlich irgendwann eine Neuauflage geben, wo ich jetzt schon weiß, an dieser Stelle würde ich ein bisschen tiefer oder hier würde ich noch ein bisschen mehr, aber grundsätzlich würde ich da. Ich glaube, die Frage geht tatsächlich mehr auf so eine
Metaebene.
Auf so eine Metaebene, und es wird immer wieder auch um die Frage gehen, dieses, wie entfalte ich, oder einfacher, wie werde ich zu der besten Version, die ich sein könnte? Also wie schaffe ich es wirklich, das zu entfalten, was eigentlich so in mir steckt? Wie schaffe ich es, das, was mich zurückhält, hinter mir zu lassen?
Wunderbares Schlusswort. Wie schaffe ich es, das, was mich zurückhält, hinter mir zu lassen? Da haben wir von dir heute, lieber Sebastian, ganz, ganz viele Handreichungen. Nicht nur das bekommen, auch ganz tiefe Einsichten, was in unserem Geist, in unserer Seele, aber auch vor allen Dingen in unserem Körper und was in unserem Hirn passiert. Ich danke dir ganz herzlich für die Verbindung dieser Welten und freue mich, wenn wir uns nochmal sprechen, denn wir haben ja noch einen Knoten im Taschentuch.
Danke dir. Vielen Dank, liebe Jule. Grüße in den Süden.
Sebastian Purps, Partygull, er hat wirklich, glaube ich, seine Leidenschaft gefunden, oder? Also, weiß nicht, wenn man ihm zuhört, mangt man richtig seine Begeisterung an. Und er ist ja über das Thema Hirn, neurologische Erkenntnisse dazu gekommen, auch die Perspektive etwas zu weiten, auf den gesamten Kerl, auf die gesamte Kerlin zu schauen, also den gesamten Körper vor allen Dingen, aber auch was auf seelischer, auf neurologischer, aber auch körperlicher Ebene passiert. Also die drei Ebenen betrachtet er ja und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie wir in unserer Arbeitswelt unterwegs sind, wie es uns gelingt, uns zu fokussieren, wie es uns gelingt, uns zu steuern, gesund zu halten, uns nicht zu überlasten. Das sind sowieso Themen, die uns aktuell, ihr merkt das schon, auch vielleicht gerade in so einer krisengerüttelten Zeit hier bei Good Work sehr beschäftigen. Also wir haben ja auch das Thema von Eva Asselmann, das Too Much hier gehabt und es kommen noch ein paar Themen in diese Richtung, wo wir uns also einfach auch die Frage stellen, wie können wir als Menschen gesund, fit, resilient und auch stabil durch eine eher anspruchsvolle und anstrengende Zeit in unserer Arbeitswelt, nicht nur da, aber auch da, durchgehen. Und dafür leisten wir hier mit Good Work gerne einen Beitrag und ist ja auch ein Thema, was mich sehr interessiert. Ich hoffe, das geht euch genauso und ihr habt viel mitnehmen können aus der Folge mit Sebastian, die ja wie so eine Art kleine Fortsetzung war von dem, was er schon bei Gabriel Rath im New Work Chat berichtet hat. Von daher, bleibt also dran. Die Themen sind super spannend, finde ich, ganz egoistisch. Ich hoffe, ich treffe da euren Geschmack auch. Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Hinterlasst ein paar Sterne. Und wenn ihr sagt, die Erkenntnisse bei Good Work, die sind so weit, die sind so interessant, die können auch für mein Unternehmen spannend sein, sprecht mich, sprecht uns gerne an unter info@goodwork-salon.de. Ich bin das ganze Jahr sehr viel unterwegs auf Bühnen, sowohl in der Moderation als auch im Vorträge halten, also Speaking-Aufträge. Gerade dieses Jahr ist es sehr, sehr viel. Und vielleicht ist das ja auch genau die richtige Art von Impuls, die ihr für euer Unternehmen gut gebrauchen könnt. Also wir freuen uns auf jeden Fall hier alle zusammen. Ich soll euch schöne Grüße sagen. Unser Produktionsteam ist auch immer ganz gespannt, was so als nächstes kommt an Gästen und an Vorträgen. Und schaltet vor allen Dingen nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.